The best New Year's deals are happening now at Tanger Outlets. Celebrate with up to 70% off savings from Nike Factory Store, Coach, Michael Kors, Under Armour, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. From activewear to accessories, beauty, and apparel, find everything you're looking for to kickstart the new year. The clock is ticking. Hurry into Tanger Outlets to save more. Hundreds of brands, unbeatable value. Plan your trip at Tanger.com.
Dem Tod auf der Spur.
Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Gerichtsreporterin Bettina Mittelacher und über Jahrzehnte bin ich durch den Beruf mit allen möglichen Straftaten konfrontiert worden, auch mit sehr vielen Morden. Und bei mir im Studio ist wieder mal der Experte, der sich mit den Folgen von Gewalt am allerbesten auskennt, wie ich finde, nämlich Rechtsmediziner Klaus Püschel. Hallo Klaus.
Moin, liebe Hörer. Von unserem heutigen Thema bin ich wirklich sehr angetan. Es geht um eine Problematik, in der ich mich schon seit Jahrzehnten bewege. Das hat mich auch wissenschaftlich wiederholt beschäftigt und es ist ein sehr exquisiter Fall.
Und dabei geht es in unserem Podcast heute vergleichsweise wenig blutig zu.
Ja, aber aus Sicht der Rechtsmedizin ehrlich gesagt nicht weniger interessant, denn wir blicken auf einen Fall, in dem sich tatsächlich ein Rechtsanwalt als Angeklagter vor Gericht verantworten musste. Das ist ja ohnehin etwas Besonderes. Und was den Fall speziell für die Rechtsmedizin hochinteressant macht, dieser Jurist lässt sich immer wieder neue, angebliche Leiden einfallen, um sich vor dem Prozess zu drücken.
Genützt hat es ihm ja im Ergebnis nichts. Seine Täuschungsversuche wurden alle entlarvt und der Prozess gegen ihn wurde trotzdem zu Ende gebracht. Der Rechtsanwalt wurde schließlich zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. Er saß also einige Jahre lang im Gefängnis.
Bettina, lass uns mal zu den Anfängen dieses Falls kommen. Das Besondere ist ja, dass sich hier ein wirklich sehr schwerer Verdacht gegen einen Rechtsanwalt richtete. Also einen Mann mit einem Beruf, von dem man landläufig annimmt, dass es da besonders genau mit der Einhaltung von Gesetzen genommen wird.
So stellt man sich das natürlich vor. Und ich darf sagen, dass ich in dieser Berufsgruppe in den Jahrzehnten meiner journalistischen Erfahrung gerade mal 3 schwarze Schafe in Hamburg erlebt habe, die sich nicht an Gesetze oder berufsrechtliche Regeln gehalten haben. Also in den allermeisten Fällen sind sie wirklich integer. Aber der Rechtsanwalt, von dem wir heute berichten wollen, war dann doch ein schwarzes Schaf. Dabei hatte der Jurist, den wir hier im Podcast Paul E. nennen wollen, der aber ganz anders heißt. Ja, dieser Paul E. hatte ursprünglich tatsächlich einen tadellosen Ruf. Die einen bezeichneten ihn als absolut zuverlässig und andere empfahlen ihn mit dem Prädikat, er sei absolut integer.
Also es muss wirklich gute Zeiten im Berufsleben des Rechtsanwalts Paul E. gegeben haben. Und dieser damals 55-Jährige hatte sich an sich einen recht achtbaren Ruf erarbeitet. Doch dann scheint es mit dem Juristen bergab gegangen zu sein, und zwar steil und rapide.
Genau, denn schließlich schwebte über dem Anwalt ein böser Verdacht. Hat er etwa 500.000 Euro von Mandanten veruntreut, darunter auch Geld, das benachteiligten Kindern aus prekären Verhältnissen hätte helfen sollen? Eine Frau hatte einem Verein, der sich speziell um die Belange von Kindern kümmert, 231.000 Euro vermacht.
Echt viel Geld.
Ja, allerdings. Kann man viel Gutes damit tun. Und dieses Geld sollte Rechtsanwalt Paul E. aber dem Verein vorenthalten haben. Und dann habe er die Summe für sich genutzt, hieß es.
Also echt, über sowas kann ich mich richtig aufregen. Der Verein hätte mit diesem Geld viel Gutes für Kinder tun können. Und die vom Verein betreuten Kinder hätten das Geld sicher bitter nötig gehabt. Stattdessen soll der Anwalt tatsächlich die 231.000 Euro in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Es gab dann noch einen zweiten Fall, in dem der Jurist ebenfalls Geld veruntreut haben soll, Bettina?
Richtig. In einem weiteren Fall lautet der Vorwurf folgendermaßen: Der Anwalt habe 270.000 Euro, die ein Erbe aus einem Pflichtteilsanspruch hätte erhalten müssen, ebenfalls nicht an den Mann weitergeleitet, sondern Paul E. habe dieses Geld wiederum für eigene Zwecke verwendet.
Das ist ja eine ziemlich einfache Rechnung. Wenn man beides zusammenzieht, landet man ziemlich genau bei 500.000 Euro, immerhin.
Ein Riesenhaufen Geld.
Es ist nicht überraschend, dass dem Juristen Paul E. jetzt die Rolle des Angeklagten vor Gericht nicht gefällt. Um sich dieser Situation möglichst zu entziehen, wählte er doch sehr unterschiedliche Strategien des Aussitzens, Verzögerns, ja, Ignorierens und des Vortäuschens von Krankheiten.
Allerdings, aber seine Strategie hatte wirklich einen sehr überschaubaren Erfolg. Also man muss sogar sagen, eigentlich scheiterte das. Jedenfalls blieb dieser Anwalt mal der Verhandlung fern und meldete sich krank. Schließlich verbarrikadierte er sich gegen einen Arzt und gegen die Polizei in seiner Wohnung. Und zuletzt verletzte er sich sogar selbst mit einem Messer.
Wenn man jemand heftig blutend vorfindet und einiges dafür spricht, dass eine Verletzung durch ein Messer verursacht wurde, dann ist das natürlich zunächst alarmierend. Messer sind ja wirklich extrem gefährliche Waffen. Deswegen werden sie ja auch in Hamburg gerade überall verboten. Ja, und die können leicht auch tödliche Verletzungen hervorrufen. Insofern muss man als Arzt die Wunde sehr genau untersuchen und man muss die verletzte Person in der Regel auch schnell behandeln. Also Obacht bei Messerstichen und Schnitten.
Also diese Warnung, die du gerade ausgesprochen hast, die ist sicher angebracht und sehr wichtig. Aber letztlich wurde die Verletzung, die Rechtsanwalt Paul E. erlitten hat, ja so eingeordnet, dass er sie sich selber zugefügt hatte. Wie Rechtsmediziner sowas unterscheiden können, darüber sollten wir etwas später noch sprechen. Als erstes möchte ich gerne mal erzählen, wie sich der Anwalt in seinem Prozess, der im Jahr 2018 stand, von vor Gericht verhalten hat.
Na, dann leg mal los, Bettina.
Also schon zum ersten Prozesstermin, als der Fall vor dem Schöffengericht verhandelt werden sollte, da glänzte der angeklagte Rechtsanwalt durch Abwesenheit. Er habe einen Autounfall gehabt, ließ der Mann das Gericht wissen. Dann sollte eine Woche später der Prozess nunmehr beginnen. Und dann an diesem zweiten Termin erschien der Angeklagte zwar im Gerichtssaal, machte aber geltend, er sei krank und nicht verhandlungsfähig.
Ein ärztliches Attest hatte er nicht vorgelegt, wenn ich das recht erinnere, oder? Sich einfach so krank melden, das zieht aber vor Gericht normalerweise nicht. Da braucht man eine offizielle ärztliche Untersuchung und Bescheinigung. Wie war das denn hier?
Naja, so ein Attest, also beziehungsweise das Ergebnis einer offiziellen Untersuchung, eine entsprechende Bescheinigung, die hatte Paul E. nicht. Und daraufhin wurde vom Gericht veranlasst, dass sich der damals 55-Jährige von einem Amtsarzt untersuchen lassen sollte. Und dies geschah dann auch.
Und der Amtsarzt kam zu dem Ergebnis, dass der Angeklagte doch verhandlungsfähig ist, oder?
Genau. Der Mediziner bescheinigte nach der Untersuchung des 55-Jährigen, dass der Prozess beginnen könne. Und nun versuchte der Angeklagte, einen möglichst hinfälligen Eindruck zu machen. Der saß da, stützte sich auf dem Tisch auf, das Kinn hing also mehr oder weniger auf der Brust, die Augen hielt er geschlossen. Insgesamt sollte das wohl den Eindruck erwecken, er sei maßlos erschöpft, und plötzlich rutschte dieser Angeklagte sogar noch vom Stuhl.
Du warst ja damals persönlich dabei, Bettina, sozusagen in der ersten Reihe, als das geschah. Wie war denn dein persönlicher Eindruck von Paul E.? Was hast du da gesehen?
Also ich bin ja nun wirklich keine medizinische Expertin, aber auf mich wirkte das schon so, als sei diese vermeintliche Ohnmacht oder dieser Schwächeanfall nicht echt. Ich denke, ich war damals nicht die Einzige im Saal, die sich gefragt hat, ob der Mann denn wirklich krank ist oder ob dieses Rutschen vom Stuhl nicht vielmehr Schauspielerei war. Und wenn es denn so war, dann war es schauspielerisch wohl eher eine misslungene Leistung. So, langsam.
Es gibt da aus medizinischer Sicht schon Hinweise, ob jemand wirklich einen Schwächeanfall erleidet. Wenn derjenige beispielsweise auffällig blass ist, könnte das bedeuten, dass der Blutdruck deutlich zu niedrig ist. Da kann einem schon schummrig werden, und denkbar ist auch, dass man in so einer Situation vom Stuhl rutscht. Wichtig wäre es deswegen, zeitnah Blutdruck und Puls zu messen und vielleicht auch die Sauerstoffsättigung und den Blutzucker.
Also Bettina, das klingt alles sehr vernünftig, was man dann an Maßnahmen treffen könnte. Was bei Paul E. allerdings auffällig war: sein Gesundheitszustand pendelte damals ziemlich schnell zwischen fit und angeblich desaströs hin und her. Es war nämlich so, erst einen Tag bevor er als Angeklagter seinen eher fragwürdigen Zusammenbruch hatte, war der 55-Jährige als Verteidiger in einem monatelangen Verfahren um einen versuchten Mord aufgetreten. Und auch 3 Tage nachdem er so eindrucksvoll vom Stuhl gerutscht war, war er wieder fit genug, um in diesem parallel laufenden Prozess vor dem Landgericht als Anwalt dabei zu sein. Und zuletzt hat er auch sein Plädoyer gehalten. Und du kennst das natürlich, wenn man in Deutschland sein Plädoyer hält, ist es üblich, muss wahrscheinlich nicht sein, ist aber üblich, dass man die ganze Zeit dabei steht. Also so nach einem schweren Kreislaufversagen oder Kreislaufproblem sah das für mich nicht aus.
Nun, dass sich der Gesundheitszustand eines Menschen innerhalb weniger Stunden deutlich verändert, das ist per se nicht verdächtig. Ja, ich will mal so banal sagen, da kann man ja auch mal einen sehr starken Kaffee trinken oder kreislaufanregende Medikamente einnehmen. Ja, oder sich tatsächlich selber so ein bisschen hochpowern. Das haben wir vermutlich alle schon erlebt, dass es an einem Tag ganz gut geht. Und am nächsten Tag fühlt man sich dann überhaupt nicht mehr fit, sondern total krank. Aber dieses ja ständige Hin und Her, und zwar auch in ganz bestimmten Situationen, also krank und gesund, und krank immer, wenn es einem nicht passt, und gesund, wenn man selber beruflich was davon hat, das passt nicht. Das macht mich echt stutzig.
Und die Frage jetzt, wenn man die jetzt stellen will, ob der Mann nur so tut, als ob er verhandlungsunfähig ist, also es liegt ja der Gedanke nahe, ob er möglicherweise simuliert.
Oh, das finde ich auch. Also daran würde ich dann schon sofort denken. Das entspricht ja auch seiner Interessenlage. Er will sich dem Verfahren, was gegen ihn selbst gerichtet ist, ja irgendwie entziehen, das Ganze platzen lassen. Und ob jemand in dieser Situation dann echt krank ist oder nicht, ja, dafür gibt's ja diese amtsärztlichen Untersuchungen. Wir haben da tatsächlich einen ärztlichen Dienst organisiert in Hamburg, der sehr eng mit der Rechtsmedizin auch kooperiert. Der Arzt, der hier eine besondere Rolle spielte, das darf ich vielleicht sagen, das ist ein ehemaliger Doktorand von mir. So geht's ja übrigens einigen in Hamburg. Bettina.
Das wollte ich gerade sagen. Du hast ja schon viele, viele Leute ausgebildet, beziehungsweise die haben bei dir weitergelernt. Du bist ja nun schon ewig im Beruf. Also ich wette, dass in Hamburg viele Ärzte rumlaufen, die dich dann als, wie soll ich sagen, Lehrmeister erlebt haben.
Ja, gerade diese Amtsarzttätigkeit hat mir auch immer am Herzen gelegen. Und die Gerichte ja waren im Grunde ganz dankbar dafür, dass wir diesen Dienst organisiert haben. Bettina, damit wir hier in der Sache weiterkommen, du hast eben erwähnt, dass der Anwalt quasi gleichzeitig mit dem Verfahren, in dem er selber angeklagt war, als Verteidiger in einem anderen Prozess auftrat und dass es da immerhin um einen versuchten Mord ging. Das war also schon sehr hochgehängt. War das nicht sogar das Verfahren, in dem ein Mann und eine Frau angeklagt waren, weil sie die Ehefrau des Mannes umbringen lassen wollten? Ich glaube, ich erinnere mich an diesen Fall. Den haben wir auch schon einmal zusammen bearbeitet.
Ja, tatsächlich haben wir daraus einen Podcast gemacht. Du erinnerst dich ganz richtig. Ich meine, der läuft unter der Überschrift Die Frau, die zu allem bereit war, auch zum Mord. Das war schon eine heftige Geschichte. Die Ehefrau, die da zum Opfer werden sollte, die wurde sogar mal in ihrem eigenen Schlafzimmer dann angegriffen. Das war ein Abendende 2017, als plötzlich eine maskierte und unter anderem mit einem Messer bewaffnete Frau am Bett der jener Frau stand, die zum Opfer werden sollte. Das Opfer wurde tatsächlich schwer verletzt, konnte sich dann aber irgendwie noch wehren, auf den Balkon fliehen und um Hilfe rufen. Und bei einer anderen Gelegenheit, einige Zeit später, da verfolgte die Täterin das Opfer sogar auf ein Kreuzfahrtschiff, um sie anzugreifen. Aber auch dieser Mordversuch schlug fehl, glücklicherweise, muss ich sagen.
Mit verantwortlich für diese Mordversuche war doch der Ehemann des Opfers. Sein Motiv war, dass er eine Lebensversicherung kassieren wollte, die auf seine Ehefrau abgeschlossen war. Sehr perfide, finde ich.
Allerdings, also dieser Mann war tatsächlich in Geldnot und er spekulierte nun darauf, die Lebensversicherung von 400.000 Euro, auch wieder eine ordentliche Summe, also von 400.000 Euro zu kassieren, wenn seine Ehefrau stirbt. Und um das zu erreichen, machte er gemeinsame Sache mit einer Freundin. Der im Prozess angeklagten Frau, die tatsächlich den Angriff mit dem Messer verübt hat, der ging es dann allerdings nicht ums Geld.
Ich erinnere mich, die Frau war sozusagen das Werkzeug. Sie war sehr in den Mann verliebt und hoffte, dass ihr Traummann mit ihr dann eine langfristige Beziehung eingehen würde, wenn seine Frau gewissermaßen aus dem Weg geräumt ist.
Das ist richtig. Die 39-Jährige hat eine andere Frau beinahe getötet, weil sie sie als Widersacherin empfunden hat. Sie hat den Mann, um den es ging, offenbar sehr geliebt. Andersherum hat aber der Mann, für den sie die Tat begangen hat, gar kein echtes Interesse an seiner Komplizin gehabt.
Die Vorsitzende Richterin brachte es im Urteil doch auf den Punkt, dass es hier diese Abhängigkeit gab und dass die Frau eher das Werkzeug war. Ich habe im Sinn, dass die Frau, also die Täterin damals, 4,5 Jahre Freiheitsstrafe erhielt. Immerhin, der Ehemann, also der Anstifter, wurde zu 8,5 Jahren verurteilt. Das finde ich richtig, so von meinem Gerechtigkeitsempfinden her, weil er ja hauptsächlich hinter diesem Mordanschlag steckte. Die Vorsitzende Richterin sagte doch damals in der Urteilsbegründung, in dem Fall habe sich was Ungeheuerliches geradezu abgespielt.
Also so kann man das auf jeden Fall sehen. Da haben sich wirklich menschliche Abgründe aufgetan. Aber nun zurück zu Rechtsanwalt Paul E., der in diesem Verfahren, also in diesem Verfahren um den versuchten Mord mitverteidigt hat. Dieser Mordprozess ging über Monate, war also durchaus ein reizvolles Mandat, auch weil der Prozess für viel Aufmerksamkeit in den Medien gesorgt hatte. Nur so eine Eifersuchtsgeschichte, versuchter Mord an der Ehefrau, das war etwas, was viele Journalisten, Medien, auch Fernsehsender aufgegriffen haben damals. Nochmal zurück zu der Frage, ob es aus medizinischer Sicht plausibel ist, dass jemand abwechselnd fit und gesund ist, um also in so einem Prozess als Anwalt aufzutreten und dann wiederum so krank, dass er vom Stuhl rutscht und wenig später wieder fit und gesund, um dann sein Plädoyer zu halten. Wie schätzt du das ein?
Also ich finde, da sind durchaus Zweifel angebracht. Ja, der Angeklagte hatte ja offensichtlich ein Interesse daran, dass der Prozess nicht ordnungsgemäß lief oder er hat das zumindest versucht. Am besten kann man so eine vorgetäuschte Erkrankung oder vorgetäuschte Verletzung natürlich beurteilen, wenn man diesen Mann dann zeitnah untersucht. Das hat in diesem Fall damals der Kollege getan, von dem schon die Rede war, der tatsächlich vom Gericht regelhaft damit betraut wurde, die Verhandlungsfähigkeit von Angeklagten zu beurteilen.
Dieser angebliche Schwächefall, das war ja nicht der einzige Versuch von Rechtsanwalt Paul E., sich vor dem Verfahren, in dem er wegen Untreue angeklagt war, zu drücken. Aber was wir noch gar nicht erwähnt haben, wie er sich nämlich in diesem eigenen Prozess, also in dem er angeklagt war, verhalten hat, zu den Vorwürfen, er habe insgesamt rund 500.000 Euro veruntreut, sagte Paul E. überhaupt nichts. Ich erinnere mich, dass er stumm und starr da saß. Dann kamen aber die Zeugen zu Wort und schilderten, was ihnen widerfahren ist. Ein Mann schilderte, dass er den Anwalt mit der Abwicklung einer Erbschaft beauftragt hatte, nachdem sein Vater im Jahr 2015 verstorben war. Und dieser Sohn, der dann als Zeuge kam, der hatte bei diesem Erbe seinen Pflichtteil beanspruchen wollen. Und über den Rechtsanwalt Paul E. sagte dieser Zeuge, ich hatte ihn von einer Bekannten empfohlen bekommen. Sie sagte, er sei absolut zuverlässig. Aber er selber hat das dann ganz anders erlebt, denn er sei immer wieder von Paul E. hingehalten worden und ja, dauerte ewig, bis es mal dazu kam, dass wirklich darüber gesprochen wurde, ob der Anwalt nun das Geld weiterleitet.
Auch der Verein, der sich um die Kinder kümmerte, der wartete damals vergeblich auf die 231.000 Euro, also auch ein ganz hübsches Sümmchen, die ihm vererbt worden waren.
Allerdings, bemerkenswert ist allerdings, dass bei einem anderen Erben Paul E. dann offenbar sehr beflissen war. Er hat sich in diesem Fall dafür eingesetzt, dass ein bestimmter Verein, dem 140.000 Euro vermacht worden war, dieses Geld dann auch zügig erhalten solle. Pikant dabei, der angeklagte Rechtsanwalt, der später angeklagte Rechtsanwalt Paul E., war Vorstandsmitglied in diesem anderen Verein. Und da sagte der Verteidiger von Paul E. sogar noch dazu, das sehe doch stark nach einem Interessenkonflikt aus.
Ja, finde ich allerdings auch. Das ist doch durchsichtig. Das würde ich auch so werten. Aber Bettina, wenn wir mal verfolgen, wie dieser Prozess gegen Rechtsanwalt Paul E. weiterging. Er ist doch dann noch ein weiteres Mal nicht auf der Anklagebank erschienen, sondern der hat tatsächlich versucht, sich in seiner Wohnung zu verstecken und auch der medizinischen Untersuchung zu entziehen. Wie war das damals?
Also das war am zweiten Verhandlungstag, da hatte sich Paul E. erneut krank gemeldet und daraufhin schickte der Richter einen Amtsarzt los, der laut Gericht dann überprüfen sollte, ob der Angeklagte wirklich verhandlungsunfähig ist. Aber als dann der Amtsarzt zur Wohnung des 55-Jährigen kam und klingelte und klopfte, öffnete niemand die Tür. Andererseits hörte der Amtsarzt, dass jemand in der Wohnung auf und ab lief. Es war also jemand zu Hause.
Ja, solche Situationen kennt man. Habe ich übrigens auch wiederholt selber erlebt. Ich habe ja solche Untersuchungen auch gar nicht so selten selbst durchgeführt. Der Amtsarzt hat sich, ja, und das ist eben auch unser Stil, nicht damit abgefunden, vor der Tür stehen gelassen zu werden. Er hat dafür gesorgt, dass er doch noch in dieses Haus von dem Paul E. gelangt. Er hat nämlich einen Schlüsseldienst hinzugezogen und außerdem die nächstgelegene Polizeiwache um Unterstützung gebeten. So ist bei uns die Regel. Und als der Schlüsseldienst die Wohnungstür dann geöffnet hat, fand der Amtsarzt den Rechtsanwalt unter dem Küchentisch vor. Also das ist nun wirklich ein bisschen lächerlich, finde ich, dass er sich da unterm Tisch zu verstecken versucht noch. Oder andersrum, vielleicht sollte das vielleicht auch so aussehen, als hätte der Anwalt dann einen massiven Schwächeanfall erlitten und sei vom Stuhl gerutscht. Naja, er wollte jedenfalls irgendwie so tun, als wenn er nicht orientiert ist und als wenn er an einer Krankheit leidet, die ihn da plötzlich außer Gefecht setzt.
Ja, das war wohl das Kalkül dieses Rechtsanwalts. Für den Amtsarzt deutete indes einiges darauf hin, dass der Jurist simuliert. Aber um sicher zu gehen, dass nicht doch eine schwere Erkrankung vorliegt, also wäre immerhin theoretisch möglich, verfügte der Amtsarzt vorsichtshalber, dass Paul E. in eine Klinik eingewiesen wird.
Also ich sehe das so, dass das ein ganz geschicktes Manöver des Amtsarztes war. Also auf die Art und Weise hätte er dann auch eine Reihe weiterer medizinischer Befunde zur Verfügung gehabt. Aber dazu kam es in dem Moment nicht. Vielmehr stand dieser Paul E. dann schon am nächsten Morgen wieder auf der Matte im Gericht. Und zwar als Verteidiger in seinem Schwurgerichtsprozess. Also bei diesem versuchten Mord. Da sollte nämlich an jenem Tag das Urteil verkündet werden. Und da wollte und durfte er einfach nicht fehlen. Nur zur Erinnerung, beide Angeklagte, die versucht hatten, die Ehefrau des Mannes umzubringen, erhielten Freiheitsstrafen von 8,5 beziehungsweise 4,5 Jahren. Das Urteil, das einige Wochen später dann gegen Rechtsanwalt Paul E. verkündet wurde, lautete, ich sag mal jetzt in diesem Falle, nur auf eine mehrjährige Haftstrafe.
Richtig. In diesem Fall verhängte das Amtsgericht eine Freiheitsstrafe, weil es überzeugt war, dass der Rechtsanwalt wirklich Gelder von Mandanten in Höhe von rund 500.000 Euro veruntreut hatte. Das Strafmaß, das das Gericht aussprach, waren 3 Jahre und 9 Monate Gefängnis. Außerdem sprach das Gericht für den Anwalt ein Berufsverbot von 5 Jahren aus und 500.000 Euro, also das, was die Schadenssumme gewesen ist, die er da veruntreut hatte, die sollten eingezogen werden.
Gegen dieses Urteil ging Paul E. dann in Berufung und wieder verfolgte der Rechtsanwalt eine Strategie, um nicht zum Prozess zu kommen. Wie er das tat, das war dann für die Rechtsmedizin besonders interessant. Ja, speziell auch für mich, muss ich sagen. Es ging diesmal nämlich dann um einen fingierten Messerangriff.
Also das war schon heftig. Und ich nehme mal an, dass Paul E. nicht bedacht hatte, welche weitreichenden Folgen diese Aktion haben würde. Also was war passiert? An dem Tag, an dem die Berufungsverhandlung stattfinden sollte, erschien der Rechtsanwalt zwar im Strafjustizgebäude, Allerdings kam er nicht weiter als bis zum Eingangsbereich, weil er eine blutende Wunde am Rücken hatte. Er sagte dann, er sei mit einem Messer angegriffen worden. Und die Folge war, es kam zu einem größeren Polizeieinsatz.
Das erinnere ich noch. Also ich war an dem Tag präsent. Es geschah im Oktober 2019. Das ging damit los, dass gemeldet wurde, ein verletzter Mann sei im Eingangsbereich des Strafjustizgebäudes zusammengebrochen. Und nachdem der Verdacht bestand, er sei von einem mit einem Messer bewaffneten Mann angegriffen worden, da wurden etliche Streifenwagen zum Sievekingplatz geschickt. Die Polizei suchte nun nach diesem Messerstecher. Unter anderem wurden sogar zahlreiche Bahnhöfe gewissermaßen abgesperrt. Und zwar vor allem in der Umgebung des Strafjustizgebäudes. Diese Region wurde dann durch U- und S-Bahn nicht mehr angefahren. Betroffen waren, ich nenne jetzt mal einige Stationen, wie zum Beispiel Dammtor, Stephansplatz, Gänsemarkt, Feldstraße und Messehallen.
Ja, mit anderen Worten, wahrscheinlich waren tausende Menschen betroffen, die zu diesem Zeitpunkt in einer der U- oder S-Bahn saßen und mitfuhren und dann aber nicht weiterkamen oder die vergeblich an den Bahnhöfen warteten, dass ihre Bahn nun endlich kommt. Aber es war ja alles stillgelegt, weil man nach diesem Messerstecher gesucht hat. Allerdings ein Messerstecher wurde bei diesem doch sehr aufwendigen Polizeieinsatz nicht gefunden.
Das wundert mich natürlich nicht, weil es einen solchen fremden Messerstecher, also einen Angreifer, schlicht nicht gegeben hatte. Paul E. hatte sich die Geschichte, dass er angegriffen worden sei, nur ausgedacht und das Ganze fingiert.
Aber dass er eine Messerverletzung am Rücken hatte, das stimmte jedenfalls. Wie finden Rechtsmediziner das denn heraus, ob jemand anderes das Opfer verletzt hat oder ob das Opfer sich selber verletzt hat?
Nun, Bettina, speziell zu dieser Verletzung. Ich erinnere mich da wirklich noch ziemlich exakt daran, weil das ein so ungewöhnlicher Fall war. Der Rechtsanwalt war damals in der zentralen Notaufnahme des UKE. Und wie üblich haben die Kollegen die rechtsmedizinische Bereitschaft hinzugezogen. Das war damals eine junge Ärztin, die hat den Rechtsanwalt untersucht. Sie hat sich von ihm auch kurz erzählen lassen, wie das Ganze passiert sein soll. Dazu hat er keine Details erzählt. Ja, eher so banal, das habe er so ähnlich empfunden wie ein Insektenstich. Ja, kann ich mir nicht so gut vorstellen. Also die Beschreibung passt nicht. Die Stichverletzung, um die es ging, lag rechtsseits am Rücken in Höhe der unteren Brustwirbelsäule, rechts von der Mittellinie 3 Zentimeter neben der Wirbelsäule. Es handelte sich um eine 2 Zentimeter breite Hautdurchtrennung. Ja, und bei dieser Hautdurchtrennung haben die Chirurgen dann auch festgestellt, dass die Verletzung nicht besonders tief war. Die endete also im Unterhautfettgewebe, war also vergleichsweise banal.
Also das wollte ich gerade zwischenfragen. Du sprachst von 2 Zentimetern, glaube ich. Das klingt ja nach einer oberflächlichen Verletzung. Was mich allerdings stutzig macht bei dieser ganzen Sache, diese Verletzung war ja am Rücken. Also ich als Laie würde ja erst mal denken, also am Rücken verletzt man sich nicht selber, da kommt man gar nicht so gut hin. Aber ich weiß natürlich aus langjähriger Erfahrung und auch weil wir schon oft genug miteinander zu tun gehabt haben, dass es in der Rechtsmedizin nichts gibt, was es nicht gibt. Wie kommt man dem da auf die Schliche?
Ja, also darüber könnte ich eine eigene Vorlesung halten, will ich nicht. Ich will vielleicht noch eine Kleinigkeit erzählen nebenher, weil das im Grunde ja fast ein bisschen spaßig war. Der Arzt, der den Rechtsanwalt damals zuerst im Strafjustizgebäude versorgt hat, war übrigens wieder mein Doktorand. der hat da erste Hilfe geleistet. Dem ist dann übrigens auch das Messer sozusagen in die Hände gefallen, als er die Erste-Hilfe-Maßnahmen durchführte.
Also das lag da in der Nähe, demnach.
Das Tatwerkzeug war vor Ort. Schon ein Hinweis, vielleicht in Richtung Selbstbeibringung. Dieses Messer wurde uns später übergeben. Das war untersucht worden im Hinblick auf Fingerabdrücke. Da hat man aber nichts gefunden. Und wir haben mit diesem Messer gezielt Stichexperimente gemacht, vor allen Dingen auch tatsächlich gesehen, wie man als Rechtshänder dieses Messer zum Rücken hinbringen kann. Und das war ganz eindeutig, dass man sich bei einem intakten Arm mit Handgelenk, Ellenbogengelenk, Schultergelenk ohne weiteres am Rücken verletzen kann und diese Stichverletzung beibringen kann. Das Besondere bei dieser relativ geringfügigen Stichverletzung war übrigens, dass sich dicht daneben angrenzend noch eine oberflächliche Ritzverletzung fand. Also wir reden ja dann manchmal von Probierstichen oder Zauderverletzungen. Und die sprechen natürlich insbesondere auch für Selbstbeibringung. Also die Einschätzung aus Sicht der Rechtsmedizin war klar, mit diesem Werkzeug und dieser Stichverletzung und den Begleitumständen war eine Selbstbeibringung auf jeden Fall möglich. Bewiesen ist es damit noch nicht, aber es war naheliegend, daran zu denken.
Und das schließt ja unter anderem aus diesen, ich nenne es mal Probierschnitten oder wie hast du das genannt, Zauderverletzung. Das ist schon, da werdet ihr schon sehr, alarmiert oder misstrauisch. So verstehe ich das.
Ja, genau richtig. Und das Weitere, man muss einfach auch deutlich zeigen können, dass diese Körperregion für die eigene Hand, also für eine Selbstbeibringung zugänglich ist. Eine gewisse Rolle spielt auch noch, ob die Kleidung perforiert ist oder nicht, weil derjenige, der sich selbst Verletzungen beibringt, tatsächlich eher die Kleidung hochzieht. Und das sind dann alles Aspekte, die der Rechtsmediziner wirklich sehr detailliert untersucht. Und wir haben ja schon über einige andere Fälle geredet, wo Selbstbeibringung eine Rolle spielte. Ich erinnere ganz am Rande, das wollen wir heute auch wieder nicht vertiefen, an den Fall Kachelmann, bei dem sich das Opfer einer oder das angebliche Opfer einer Vergewaltigung ja selbst Ritzverletzung beigebracht hatte.
Also das ist alles sehr interessant, dieser Exkurs. Ich möchte trotzdem noch kurz erzählen, wie das Verfahren gegen Rechtsanwalt Paul E. schließlich zu Ende ging. Seine Berufung, die er eingelegt hat, wurde dann verworfen. Also das heißt, es wurde entschieden, dass dieses Rechtsmittel nicht zum Erfolg führt. Das Urteil, das das Amtsgericht gegen ihn verhängt hatte, das wurde schließlich im Jahr 2020 rechtskräftig. Also 3 Jahre und 9 Monate Freiheitsstrafe wegen Veruntreuung von Geldern. Er hat dann seine Strafe einige Zeit später angetreten, kam also ins Gefängnis und hat diese Strafe mittlerweile verbüßt, ist also inzwischen aus dem Gefängnis wieder raus. Seine Aktion mit dieser Messerverletzung bringt mich aber auch noch zu einem anderen Thema.
Naja, Bettina, das haben wir ja schon kurz angesprochen. Es gibt durchaus verschiedene und zum Teil auch recht spektakuläre Fälle, bei denen selbst beigebrachte Stich- oder Schnittverletzungen tatsächlich eine wichtige Rolle gespielt haben.
Also ich denke da beispielsweise an einen Fall mit einem Hakenkreuz.
Ja, mit Hakenkreuz hatte ich sogar verschiedene Fälle. Besonders spektakulär war so ein Ereignis in Mittweida. Das liegt in der früheren DDR und das ist auch schon eine ganze Zeit lang her, fast 2 Jahrzehnte. Das Besondere war, dass hier ein junges Mädchen angegeben hatte, sie sei von offenbar Rechtsradikalen überfallen worden, und zwar in einer Situation, als sie selbst gerade ein kleines Mädchen verteidigen wollte, was von diesen Rechtsradikalen rumgeschubst wurde.
Der Fall ging ja groß durch die Medien, das war ja eine Riesengeschichte damals.
Ja, die junge Frau hat dann erzählt, sie sei von diesen Leuten zu Boden gebracht worden und sie hätten ihr Verletzungen in die Haut geritzt, unter anderem ein Hakenkreuz, so im Bereich ihrer Hüfte. Das wurde auch sehr sorgfältig untersucht, damals von der örtlich zuständigen Rechtsmedizin. Ich bin später hinzugezogen worden, sozusagen als spezieller Experte für selbstbeigebrachte Verletzungen, und ich habe Bilder gesehen, ich hatte den Akteninhalt zur Verfügung. Für mich war völlig eindeutig, dass diese Verletzung, das Hakenkreuz und weiterhin auch noch sogenannte SS-Runen, die in die Haut hineingeritzt waren, selbst beigebracht waren, dass sie auf keinen Fall in dieser Art und Weise, wie das geschildert wurde, entstanden sein könnten von fremder Hand. Und es hat deswegen letztlich auch einen Prozess gegen die junge Frau gegeben. Und sie wurde rechtskräftig, muss man sagen, verurteilt wegen Vortäuschens einer Straftat. Das Pikante: kurz bevor sie rechtskräftig verurteilt wurde, hat sie noch einen Preis für Zivilcourage bekommen. Und da kann man mal wieder einmal sehen, ja, wie man sich im Grunde täuschen kann, und dass das Ganze in der Öffentlichkeit echt schief dargestellt war. Eine junge Frau, die eine Straftat begangen hat, bekommt auch noch einen Preis für Zivilcourage. Also das war damals völlig widersinnig.
Ja, das ist natürlich wirklich misslich, aber man hat ja nicht gewusst, dass die diese Straftat nur vorgetäuscht hatte. Ich weiß nicht genau, wie die Geschichte weiterging, aber ich gehe mal davon aus, dass man ihr, als die wahren Umstände bekannt wurden, dass sie eben nicht eine Sechsjährige gerettet hat und dass auch diese Verletzung, dieses Hakenkreuz selbst beigebracht war, dass man dann ihr den Preis doch sicherlich wieder entzogen hat. Also das wäre auf jeden Fall...
Nee, man hat den Mantel des Schweigens darüber gedeckt. Also... Das hat man tatsächlich öffentlich dann nicht weiter problematisiert. Finde ich nicht richtig.
Okay, das ist für mich jetzt neu gewesen. Also ich hätte mir vorgestellt, dass man dann gesagt hat, also wir entziehen ihr den Preis.
Nein, wir haben uns geirrt. Nein, keineswegs. Das wurde einfach so belassen, wie es war.
Ja, also wie immer finde ich, dass wir hier interessanten Fall geschildert haben, diesmal also ungewohnt wenig blutig, obwohl ein bisschen Blut floss ja in unserer Geschichte, aber jetzt kein spektakulärer Mord oder sowas, aber trotzdem eine wirklich erstaunliche Geschichte mit einem ebenso erstaunlichen Ende. Was kann man daraus lernen? Man muss bei jeder Verletzung misstrauisch sein, oder ist eigentlich so die Empfindung, überwiegend darf man den Leuten, die als Opfer in die Rechtsmedizin kommen oder sich bei der Polizei melden, überwiegend darf man denen trauen? Also das wäre so mein Eindruck.
Naja, also als Rechtsmediziner sage ich natürlich immer, schau genau, das muss sorgfältig dokumentiert werden. Es geht um Fakten, 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 und man muss das angebliche Verletzungsgeschehen sehr sorgfältig ja mit den dann real festgestellten Verletzungen abgleichen, und da kommt man dann schon manchmal zu dem Ergebnis, dass das so nicht stimmen kann. Ich habe darüber ein eigenes Buch geschrieben, das heißt Simulation und Versicherungsbetrug. Auch in diesem Bereich spielen selbst beigebrachte Verletzungen eine relevante Rolle. Also natürlich ist unsere Position so, dass wir erstmal davon ausgehen, dass die Zeugen oder die verletzten Personen uns die Wahrheit sagen. Das ist die Ausgangsposition. Aber das habe ich immer versucht, meinen Mitarbeitern nahezubringen und auch den Studenten beizubringen. Wir dürfen uns auch nicht blenden lassen. Also wir müssen im Hinterkopf einfach auch daran denken, dass ein Zeuge oder eine verletzte Person ein spezielles Interesse hat, uns zu täuschen und uns ausnahmsweise einmal auch nicht die Wahrheit zu sagen.
Ja, sowas kommt aber glücklicherweise nur in sehr, sehr, sehr seltenen Fällen vor. Auf jeden Fall ein interessantes Thema. Übrigens zu den Selbstverletzungen und Versicherungsbetrug haben wir auch eine eigene Podcast-Folge mal veröffentlicht. Ist eine Weile her, aber wer sich dafür interessiert, würde sie sicherlich finden. Ja, vielen Dank. Beim nächsten Mal gibt's wieder ein ganz, ganz anderen Fall und auf jeden Fall freue ich mich darauf auf unsere nächste Sendung, wenn es wieder heißt, dem Tod auf der Spur.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.